Hey Michael.
Hey Andres, Servus.
Grüße, hi.
Grüße.
Schön, dich zu hören, ja.
Alles Gute nochmal nachträglich zu deinem Geburtstag.
Vielen, vielen Dank. So, du hast mir ja mehrere wundervolle Geschenke gemacht. Also zum einen, dass du der Erste warst, der gesagt hat, hey geil, dass du da bist. Und du bist auch der erste Mensch, der mir eine Website geschenkt hat. Danke.
Sehr, ich mache gerne Geschenke, cool, die ich selber bekommen würde.
Das macht total Sinn.
Ja, also der gestrige Tag, der war auch sehr im Andenken an dich und unsere gemeinsame Zeit. Und danke, das hat mich alles immer sehr nach vorn gebracht, was wir zusammen so bewegen und wie du auf mich zugehst und wie du meine Projekte unterstützt, ja. Dafür bin ich dir extrem dankbar und verbunden. Ja, jetzt habe ich gerade noch meine Katzen gefüttert. Ich habe nämlich heute früh ein Webinar gemacht.
Oh, cool. Okay.
Du hast eins gegeben? Bis jetzt. Nee, ich habe eins gehört.
Okay.
Und dann bin ich gerade raus und jetzt noch Katzen füttern, Stuhl zurechtrücken.
Und dann läuft alles.
Ja. Schön. Und wie geht's dir?
Mir geht's extrem gut. Mir geht's extrem gut, ja. Schön. So, weil ich so merke, gerade gestern, da ging nochmal so viel in mir auf. Also so auch wirklich so tief in meinem Herzen, wo ich gemerkt habe, wie berührt ich davon bin, dass ich hier bin. Dass ich mir auch zum ersten Mal gestattet habe, mich zu meinem Geburtstag zu feiern. So dankbar dafür zu sein, dass ich hier bin, dankbar dafür zu sein, dass ich bin, wie ich bin. Das habe ich mir vorher überhaupt nie gestattet. Also da gab es so wirklich so ein Empfinden von, das ist mir peinlich, dass ich Geburtstag habe. Ich wollte nicht, dass das Menschen wissen, weil ich nicht damit umgehen konnte, wenn mir jemand gratuliert. So, also wirklich wie so, als würde ich mich dafür schämen, dass ich hier bin, dass ich geboren wurde. So, ich bin es gar nicht wert, hier zu sein. Das hat sich da immer so ein bisschen gezeigt. Und so mein 44. in 2020 war so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, wow, geil, dass ich da bin und genial, dass ich genauso bin, wie ich bin und dass ich genau diesen Weg gehe. Und so mit dieser tiefen Gewissheit bin ich wach geworden und merkte, wie der Tag so krass war. Also von außen betrachtet war es relativ unspektakulär, aber in mir war das ein unfassbares Spektakel von Selbstbegeisterung, Würdigung, tiefer Freude, die wirklich so durch mich in die Welt hineinfloss. Und wo ich so merke, das sind so ganz viele Kanäle geöffnet worden, die jetzt so richtig anfangen zu sprudeln, wie als wäre ich ein gigantisches Feld von Springbrunnen der Liebe, der Freude, der Begeisterung, der Dankbarkeit, der Schöpfung. Genau.
Wow, das klingt groß. Das nenne ich günstige Voraussetzungen, um ein tolles Leben zu haben.
Oh ja.
Mich erinnert das an meine Tochter, die ich ja gerade homeschoole. Mhm. Und wo wir irgendwann drauf gekommen sind, so wie wir hier zusammen versuchen, das Leben zu lernen oder wichtige Tools des Lebens, macht das überhaupt keinen Sinn, weil du und ich wahrscheinlich auch überhaupt keinen Bock haben. Und wir machen jetzt immer eine wichtige Vorübung, wo wir Lieder finden, zu singen, dass Lernen die geilste Sache der Welt ist. Und auf einmal geht diese Stunde viel schneller um und macht richtig Spaß, ja? Also diese Grundvoraussetzung der Dankbarkeit und der Wertschätzung von dem, was man gerade hat, die ist unabdingbar im Grunde. Ich finde auch, an Geburtstagen meldet sich das immer besonders. Ja, da bekommt man ich finde, das ist einer meiner intensivsten Tage des Jahres, so der Geburtstag. Also da gehen bei mir auch immer alle Kisten auf, die noch so da sind, wo ich bisher noch nicht reingeguckt habe, ja. Und ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade erzählt hast. Sind wir eigentlich schon in unserem Podcast-Serie?
Wir sind schon mittendrin. Wir sind schon mittendrin, klar.
Ja. Mittendrin.
Mittendrin. Das ist ja eigentlich immer so, dass wir meinen, wir machen mal ein lässiges, langsames Einschwingen und merken schon, wenn wir darüber nachdenken, ob wir schon eingesprungen sind, dass es längst sich vollzogen hat.
Ja.
So, weil ich fand, ja, da war schon wieder gut Freude, gut Erkenntnis drin, gut neue Perspektive. Und für mich war das auch gestern so an meinem Geburtstag so ein ganz deutliches Signal, so ein Hinweis auf das Größere, auf das Göttliche. So, dass da plötzlich diese tiefe Gewissheit mit dem Wachwerden in mir war, wow, cool, dass ich schon so lange hier bin und dass ich dieses Leben mitgestalten darf. So wirklich tief zu empfinden, dass ich eine Bereicherung dafür bin, was ich ja vorher die ganze Zeit abgelehnt habe. So, und da, das ist mir vorhin noch gerade mal, bevor wir jetzt hier in diesen Raum unseres Podcasts reingesprungen sind, ist mir nochmal bewusst geworden, dass der große Schmerz in mir vor allen Dingen in dieser Ablehnung der eigenen Größe, dass da ganz viel gewachsen ist. So, dass ich mir das nicht eingestanden habe, so dieses Wunder zu sein, was ich bin, ohne da jetzt irgendwie was Überhebendes draus zu konstruieren, sondern es einfach pur als das zu sehen, was es ist, ohne da jetzt irgendeine Konsequenz draus abzuleiten. Das war so, ja, so ein tiefes Empfinden, was mich heute auch so mitträgt. Und ich merke, wie ich aus dieser Kraft heraus Menschen berühren kann. Also, weil mir gestern ganz viele so Nachrichten geschickt haben und ich noch bis spät in die Nacht einfach so meine Würdigung für diese Menschen auf meinem Lebensweg verteilt habe, gemerkt habe, boah, so diese tiefe Bewegung in mir, die kann ich multiplizieren, die kann ich weitergeben in das Feld unseres Miteinanders hinein. Und dort beginnt die zu schwingen. So tief bewegt zu sein. Ja. Und du bist ja auch so ein ganz großer Magier der Felder. So wurde mir gestern wiederholt bewusst.
Okay. Schön, schönes Wort, schöne Begrifflichkeit.
So, das will ich gerne mal ganz explizit zum Ausdruck bringen. So, das speziell, wenn ich so in mein Leben gucke, ich kenne dich jetzt seit ein bisschen mehr als 5 Jahren. Und dass du in meinem Leben total viel bewegt hast, ohne dass du scheinbar was aktiv gemacht hast. So durch die Präsenz, durch die Art und Weise, wie du lebst, hast du mir ganz viele feine Impulse gegeben, die mich in eine größere Tiefe und Weite meines Seins geführt haben. Und da gab es nie irgendwas, was du aktiv mit mir gemacht hast. Ey, los, Anders, wir setzen uns jetzt mal hin, wir klären das. Wir machen jetzt eine schlaue Methode oder Technik, die ich kenne, sondern einfach nur dadurch, wie du bist, hast du permanent ein Feld geschaffen, was mich so mehr und mehr in meine Wahrhaftigkeit hinein bewegt hat. Und ich glaube, das kriegst du mit sehr, sehr vielen Menschen hin. Und deswegen bist du definitiv Michael Magier der Felder.
Ja, na, ich erinnere mich an meinen Newsletter. Marketing oder Marketing klingt blöd, was ich mache, aber in dem Schaffensbereich meiner Newsletter, da ist es so, dass ich ab und zu auch mal richtig böse E-Mails bekomme. Ja, und ich habe mal meinen Mentor damals gefragt, wie geht man denn eigentlich mit so einem Shitstorm um? Und er meint so, einfach abmelden und nicht mehr drüber nachdenken, also den aus deiner Liste rauszuwerfen.
Okay.
Und das ist auch irgendwie ein Weg, den ich total gut verstehen kann, aber der hat irgendwie die Liebe nicht so richtig mit dabei. Ich finde, der Mensch, der sich da gezeigt hat, in seinen Unmut und in seiner Wut, wenn ich den jetzt rauswerfe, ist eigentlich total schade, weil der hat sich ja gezeigt, so wie er ist. Mhm. Und die Kunst besteht darin, damit jetzt erstmal gar nichts zu tun. Keine Methode anzuwenden, keine Schritte einzuleiten, nichts. Und den einfach nur so zu lassen, den gar nicht mal zu bewerten. Ja, weil erst die Bewertung von dem, das ist ein Shitstorm und so, macht ja etwas mit dir, verändert meine innere Mitte am Ende. Mhm. Ja, also auf allen Ebenen damit nichts zu tun. Ich habe dann schon ganz oft das Feedback von solchen Menschen bekommen, wow, dass ich das einfach sagen durfte. Das ist schon so gewaltig für mich gewesen, weil durch das in die Leere laufen von dem, was man gerade ist, war, glaubte zu sein, nämlich ein endliches Etwas, eine Persönlichkeit, das durfte da mal ausbrechen. Und indem das ausbrechen durfte, konnte sich es endgültig auflösen. Ja, und das Eigentliche, das Wesen, bleibt übrig. Da geht gleich hier die Sonne auf. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Weg, dass man alles einfach so lässt und dadurch die Menschen daran erinnert, wer sie eigentlich sind. Und da braucht es, könnte quasi jetzt ein ganz großes Superlativ erfinden, das ist das Ende allen Coachings.
Ja, das Ende allen Suchens, das Ende allen Therapierens, das Ende allen, irgendwas muss noch optimiert, verbessert, verändert werden, weil wir noch mangelhaft sind.
Ja, ja, genau. Und der Coach, der Gute, der weiß das im Grunde, aber er bedient noch als purem Mitgefühl heraus diese Ansicht des Klienten. Ja, dass er das eben noch so braucht, das Coaching. Und er spielt das Spiel als purem Wohlwollen und Mitgefühl noch mit. Ja, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil er seine Kröten damit verdient. Aber das ist dann wieder, da könnte man schon wieder abbiegen von wegen, ja, das ist nicht perfekt, das ist nicht gut, das dürfen wir ab heute nicht mehr machen, Coaching. Ja, ich würde immer versuchen, eher die günstigste Perspektive zu wählen. Und da scheint mir gerade das Mitgefühl ganz gut. Wobei ich mich da nicht über den anderen stellen möchte, natürlich nicht. Aber wir wollen ja bei dem bleiben, was wir gerade gesehen haben, dass wir dann die Menschen am meisten an das erinnern, was sie eigentlich sind, diesen göttlichen Kern, wenn wir sie einfach nur lassen und mit Liebe, ja, begleiten, ohne etwas zu tun, ja, ohne etwas zu wollen, keine Absichten mehr zu haben.
Ich will mal so eine ganz besondere Perle aus dem, was du gerade gesagt hast, herausnehmen, in die Leere laufen. Da gab es bei mir sofort eine ganz große Resonanz. So Menschen einfach in die Leere laufen lassen. Wir definieren das ja bisher negativ. So, da ist jemand, so wie als würde der in den Abgrund stürzen. Und aber in die Leere laufen heißt ja, dass er in den Raum geht, der weit, der offen ist und der ihm einfach alle Möglichkeiten eröffnet. Weil bisher ist ja, wenn um dieses Beispiel, was du benannt hast, mal vorzuführen, ist ja so eine typische Reaktion, entweder den hausch aus meinem Feld raus, weil so eine Arschgeige hat da nichts verloren, wenn er nie mir permanent Wohlwollen und Bestätigung spendet. Mixer. Ja. Oder du versuchst irgendwie mit dem in Dialog zu gehen, um ihm irgendwie bewusst zu machen, also entweder um zu zeigen, hey, ich nehme dich an, ich stehe über dir, also so zu tun, hey, ich habe es total transzendiert, was in dir abgeht, oder um mit ihm zu diskutieren und ihn in seinem Verhalten, Handeln zu korrigieren. Und das ist ja total eng. Und in die Leere laufen bedeutet, dass wir genau dorthin gehen, wo ein Raum entsteht, der viel größer ist und der letztlich aus dieser Leere heraus das Bewusstsein für die Einheit allen Seins sofort spürbar macht. Und du hast ja dort wieder eine Einheit geschaffen, indem du ihm einfach Raum gegeben hast, deswegen Magier der Felder, dass er dort mit einer Ebene in sich in Kontakt kommen durfte, die ihn wiederum in die Verbindung gebracht hat, die gleichzeitig zu einer Verbindung zu dir wurde.
Phänomenal.
So, ja, also, so schön.
Ja, ich habe mich mal in die Perspektive vertieft, gerade eben, die du umschrieben hast und festgestellt, dass das eigentliche Spiel so ist, ich sende einen Reiz aus zum Gegenüber und will meistens unterbewusst etwas damit, eine Reaktion, meistens hoffentlich eine heftige, damit ich, davon nähere ich mich, ja, von dieser Reaktion des anderen. Und dann entsteht Energie, ja, und die fühlt sich auch ganz intensiv und wow, toll an irgendwie, ja, da ist endlich geschieht was in meinem Leben, ja, endlich geht etwas auf und ja. Und das ist das normale Spiel bei den Menschen. Und wenn der andere aber das durch sein Herz einfach durchlassen kann, fliegt und fliegt und fliegt die Reaktion, der Impuls des anderen und es läuft so aus, es passiert nichts damit und übrig bleibt so dieser essentielle Kern des Aussendenden. Ja, so ein Nichts, so eine Leere, so ein Frieden, mit dem es gar nichts mehr zu tun gibt, der nicht mal die Antwort braucht. Ja, also das Ego braucht ja die Antwort. Es giert danach, wann antwortet er endlich? Ja, wann schreibt er mir zurück? Ha, ich kann es kaum erwarten. Ich habe schon neue Argumente. Ja, das ist da nicht, ja. Wenn es nur lang genug geflogen ist, kommt da wie so eine Mühle in mir in Gang, wo ich auf einmal die eigentliche Antwort dafür finde, aus mir selbst heraus. Und das ist das Geschenk, ja, dabei. Es kann sich erstmal schmerzhaft anfühlen, ja, weil ich ja meine ganzen Argumente gar nicht mal weiter unterbringen kann. Ja, die habe ich ja im Geistischen vorplatziert. Ich habe ja schon 10 Möglichkeiten als Antwort, auf die ich alle 3 Antworten wiederum habe. Und das nehme ich ja dann. Das ist mir ja voll genommen. Und das könnte einen Schmerz in mir auslösen. Das ist schwierig. Aber wenn das dann mal durchfühlt ist, dieser Schmerz, merke ich, wow, die Antwort, die liegt schon in mir. Und das war vollkommener Blödsinn, was ich da gemacht habe. Ja, meistens lesen solche Menschen dann meine E-Mails beim nächsten Mal ganz anders. Und entschuldigen sich dann bei mir, weil sie auf einmal im Nachhinein mit einer anderen Perspektive begriffen haben, über was ich da eigentlich schreibe. Und so ist das vielleicht jetzt übersetzt auf alle Menschen, ja, dass man aufhört, ständig zu reagieren. Oder irgendwas für irgendwas Räume schaffen muss oder irgendwas kreieren muss, damit das und das eintrifft. Sondern eher in dem Modus lebt, was passieren möchte, das darf passieren. Und es passiert wie von selbst. Und dann muss ich natürlich auch bereit sein, ja? Oder darf ich bereit sein? Wenn ich im Flow bleiben möchte.
Ja, tauchte das so auf, wo du wenn du pur in deinem Empfinden bist, ist es wie so eine Art Lösungsmittel, was das Wahrhaftige von allem befreit, was da so mit dran klebt. So, du hast jetzt zum Beispiel so diese Argumente, diesen Wunsch nach Überzeugung, nicht durchsetzen, Recht haben, so benannt. Und wenn du da purer bist, einfach mehr verstehst, damit zu sein, bereinigt sich das. Und durch diese Bereinigung, die in dir vollzieht, entsteht ja auch eine Bereinigung quasi des gemeinsamen Feldes, was durch diesen Kontakt entstanden ist. Und damit gibst du den Menschen wiederum die Möglichkeit, sich mit dir zu verbinden. So, weil du nichts bekämpfst an ihrem Sein. Mhm. Und ich denke, dass dort ein gigantischer Schlüssel allgemein für wundervolles Miteinander ist, so den anderen nicht in der Ausdrucksweise, die er gerade lebt, in irgendeiner Form zu bekämpfen. Und schon mal nur, wenn ich Gegenargumente bringe, ist das was gegen ihn. Und das Interessante ist, dass dieses gegen ihn genauso wieder gegen mich wirkt. Also weil das richte ich so, also wie wenn ich das mal wie ein großes Maschinenfeuergewehr, was ich mit jeder Menge Argumentsalven geladen habe, betrachte, ist das eins, was in beide Richtungen schießt. Also jedes Mal, wenn ich auf ihn schieße, schießt gleichzeitig gegen mich. Das trifft mich genauso. Und verursacht bei mir wahrscheinlich einen recht ähnlichen Schmerz wie bei ihm. Mhm.
Ja, es gibt da einfach so viele Möglichkeiten. Und Kampf ist immer so eine Möglichkeit, wie sich der Ist-Zustand noch verstärkt. Und ich denke mir gerade, manchmal brauchst du an der Stelle vielleicht sogar einen ganz liebevollen Hieb. Die Möglichkeit habe ich auch schon untersucht, dass ich dann auf solche Kommentare fragende Hinweise gebe. Ich stelle dann Fragen, ob sie das wirklich in der Tiefe untersucht haben und spezifische Details nenne ich dann, um dann abzuklären, ob der überhaupt schon auf dem Kenntnisstand ist, wo ich mich befinde, damit wir überhaupt eine Basis haben, um weiterzureden. Um den anderen zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass das, was er gerade von sich gegeben hat, ganz schön überheblich war und arrogant. Ja, ich sage nicht, du bist arrogant, sondern ich lasse ihn selbst drauf kommen. Und das könnte man vielleicht wie einen liebevollen Hieb, ja, bezeichnen. Wobei ich davon selten Gebrauch mache, aber manchmal wäre es wie unterlassene Hilfeleistung, wenn man nicht zum Hieb ausholt. Ja, Kinder brauchen manchmal einen Hieb. Ja, damit meine ich nicht, dass die meine Hand an ihrer Wange spüren, unsanft, sondern dass ich denen einfach mal sage, hey, das und das sehe ich gerade. wollen wir das gerade so weiterleben? Und dann kommt das Kind meistens drauf, warum, mir geht's eigentlich gerade gar nicht gut und ich bin bedürftig und ich brauche jetzt eigentlich das und das. Und das kann das Kind meistens gar nicht so benennen, weil es halt noch nicht so die Reflektiertheit hat, wie ein erwachsener Gott, sag ich mal, ein erwachter Gott. Aber dafür sind ja die erwachten Götter da, dass sie darauf hinweisen. Ich frage mich gerade, ob manchmal auch dieser Schmerz, also dieser Hieb notwendig ist. Das könnte schon sein.
Also von mir ein sehr deutliches Ja. So, weil wenn ich so in meine ganze Entwicklung gehe, so wesentliche Fortschritte haben bei mir meistens mit einem Hieb zu tun gehabt, der sehr unterschiedlich sein konnte, auch eine sehr unterschiedliche Intensität. Und ich merke, dass so diese Qualität, wirklich mal sehr direkt, sehr klar und sehr kraftvoll zu werden, das ist was, was ich bisher weggefiltert habe, die mich aber meinen Möglichkeitsraum begrenzt. So, weil meine Begrenzung war halt vor allen Dingen, oh krass, wenn ich mal aushole, dann zerstöre ich alles. Und ich merke, wenn ich ganz wahrhaftig bin, ist es auch manchmal an mir, wirklich zu zerstören, damit das Eigentliche hervorkommen kann. So all die Illusionen, die Täuschung, dass es einfach zerstört wird. Ja. Und da will ich gleich mal direkt eine Geschichte beisteuern, die bei mir sich exakt vor einer Woche ereignete. Da habe ich nach bestimmt 3 oder 4 Jahren eine gute Freundin wieder getroffen, die mich vorher angeschrieben hat und meinte, hey, ich erinnere mich einfach so, ich wurde gerade gekündigt, scheiße Mann, mir geht's nicht so gut. Und du hast mir damals schon ganz viel geholfen, um mehr Klarheit so in meinem beruflichen Weg zu finden. Können wir uns noch weiter erinnern? Wir haben uns zum Treffen verabredet. Ich saß mit ihr zusammen, sie hat mir so alles Mögliche erzählt und ich habe halt relativ schnell gemerkt, es geht ja gar nicht um den Job, sondern es geht um tiefere Themen, die sich nicht anschauen will. Und ich war so kurz, vielleicht eine halbe Minute in so einem Abwägen, wäre ich jetzt mal sehr deutlich oder bin ich weiter der liebe, angenehme Andres, der einfach zuhört, sagt, ah, okay, ist ja interessant, willst du es vielleicht mal so und so betrachten? Und ich habe mich dafür entschieden, nee, ich gehe jetzt mal in die Kraft rein und habe halt gesagt, hey, pass auf, stopp, du erzählst mir gerade Geschichten. Und ich merke, dass es mich langweilt. Ich habe keine Lust, deinen Geschichten länger zuzuhören. Und ich sehe da was, worum es wirklich geht. Und mir geht es jetzt nur darum, abzuklären, darf ich mit dir zu dem gehen, worum es wirklich geht? Oder willst du mir weiter Geschichten erzählen? Dann weiß ich einfach für mich, so, darauf habe ich jetzt keine Lust und dann gehe ich lieber. Und in dieser Deutlichkeit sind wir in einen extrem tiefen Prozess gekommen, der sie zu dem gebracht hat, worum es wirklich geht. Das war schmerzhaft. Das war für sie auch total irritierend und für mich war es auch gar nicht so einfach auszuhalten, dass ihr plötzlich Tränen in die Augen schossen, dass ich gesehen habe, wie unwohl sie sich fühlt, dass sie unbedingt weg wollte und einfach damit zu sein, dass ich jetzt gerade zum Wesen des Tatsächlichen gegangen bin und das auch einfach zu halten, diesen Raum, wo es halt wirklich mal stürmisch werden kann. Und sie hat mir dann danach gesagt, hey, krass, das war echt heftig, was du gemacht hast. So, und zugleich habe ich einfach gemerkt, worum es geht. Ein Thema, was ich meinte, schon gelöst zu haben, was ich aber einfach nur noch tiefer in meiner Unbewusstheit versteckt hatte. Und du hast halt in dem Moment gesehen. Du hast halt gesagt, okay, wenn du weiterkommen willst, dann geh bitte da lang. Und sie musste es deutlich hören, weil sie ganz viel schöne Identifikation oben drüber gepackt hat, warum doch alles eigentlich ganz okay ist. Und es stimmte halt einfach nicht. Es war nicht wahr.
Ja, das war eine geile Erfahrung. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass du das geteilt hast. Weil bei mir haben sich da auch gleich alle Strukturen so offen gelegt, wo ich der liebe, verständnisvolle Kuschel, Anlehnen, Bedürfnis befriedigende Freund und Kumpel bin. Und gerade in Freundschaften ist das eigentlich dran, dass man die Dinge benennt, die man sieht, und, um abzuklären, ob da sich was dahinter versteckt oder ob da was dran ist an dem, was man da so als Freund sieht. Und da bin ich voll inspiriert durch deine Story, dass ich da mal genauer hinschaue in nächster Zeit.
Also für mich so die größten Meister, die mir bisher auf dieser Ebene im Leben begegnet sind, sind nahezu durchweg Frauen. So, die mir schon sehr oft so mit so einer radikalen Klarheit begegnet sind. Und solange ich halt meine wirkliche Größe verleugnet habe, bin ich da immer zurückgeschreckt. Also entweder habe ich es komplett geblockt habe die Frauen angegriffen oder bin einfach geflüchtet. Ja. Anstatt zu sehen, boah, was für ein Geschenk macht sie mir gerade, mir wirklich mal richtig mit ihrem scharfen Schwert mitten eine reinzuhauen, damit so dieser ganze Quatsch, den ich die ganze Zeit von mir gebe und von dem ich meine, das bin ich, damit er einfach mal direkt stirbt. Und das ist eine Fähigkeit, die ich mir da einfach abgeschaut habe, wo ich merke, boah, das hat so eine brachiale Kraft. Und gleichzeitig brauchst du halt meine Bereitschaft, mich auch von all den Identifikationen zu lösen, die halt das, was du gerade beschreibst, beinhalten können. Ich bin der Verständnisvolle, ich bin der, der immer so eine schöne, weiche, kuschelige Wohlfühlatmosphäre kreiert. Und gerade diese Kraft, die ich auch als Mann habe, wirklich mal richtig dazwischen zu hauen, die habe ich mir nie gestattet, weil ich die auf einer unbewussten Ebene mit sehr vielen negativen Attributen belegt hatte. Also wenn ich als Mann meine Kraft lebe, bin ich zerstörerisch. Dann verletze ich. Dann mache ich ganz viel unwiederbringlich kaputt. Dann setze ich das fort, was unzählige Männer vor mir gemacht haben. Dann trage ich noch mehr zum Schmerz und zum Leid dieser Welt bei. Und das kann ich jetzt noch eine ganze Weile weiter fortführen. Auf jeden Fall zeigt sich dort, was ich drüber gepackt habe, um mich mit dieser Kraft nicht zu connecten. So, um halt so schön sanft zu bleiben, was aber nur ein Teil meiner Wahrheit ist. Ich bin halt nicht nur schön sanft, sondern in mir gibt es auch eine sehr feurige Kraft, die halt weggedrängt war. Und jeder, der bewusst ist, spürt das halt, dass ich da was wegfiltere. Dass ich irgendeine Maske aufsetze und dahinter was halte, wo der halt immer so ein bisschen mit gucken muss, okay, da ist die Maske, aber da ist noch irgendwas dahinter. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Das verunsichert mich und deswegen gehe ich mal eher auf Distanz. Was für mich dazu geführt hat, nur noch mehr Maske aufzulegen, damit ich reizvoller bin und der andere wieder ein Stück näher kommt.
Ja. Also ich scanne da gerade so mein Leben durch und merke, dass ich lange Zeit meines Lebens eine extrem große Prozessorleistung von meiner Kapazität abgezweigt habe, damit ich eben nicht angreifbar bin. Ja, wenn ich auf eine Frau treffe, dass die mir nicht sagen kann, wie blöd ich bin, sondern dass dieser Prozessor in mir so damit ausgelastet war, ein optimales Idealbild dem anderen zu präsentieren, damit ich eben gar nicht so in Begegnung kommen kann. Oder damit diese schmerzhafte, vermeintlich schmerzhafte Begegnung nicht zustande kommt. Dass ich mir da ganz viele Beziehungen vielleicht auch an Gehalt genommen habe. Ja, und irgendwann habe ich das mal umgedreht und habe gesagt, okay, ich zeige mich mal so richtig von dieser Seite, wo der andere sozusagen intervenieren muss. Ja, wenn ihm irgendwas an mir gelegen ist. Und da habe ich wie sozusagen so eine Arschlochrolle mal eingenommen, einfach nur um zu experimentieren. Dann habe ich mich gewundert, wie wenig da zurückkommt. Ja, und das hat mir dann wiederum gesagt, hey, ich mache das vielleicht auch nicht so offensiv, wie du das gerade beschrieben hast von dieser Frau, dass du dann sagst, hey, die Story, die langweilt mich ohne Ende und ich sehe, was eigentlich dahinter steckt. Und in diesem Moment, wenn man das so sagt, kann der andere nicht mehr so wie gewohnt weiterstrampeln um sein Leben, ja? Der versucht ja nur die Anerkennung des anderen mit allen Kampfmitteln, die es nur gibt, zu erringen und weiß eigentlich gar nicht, dass das Gespräch vollkommen eindimensional verläuft. Das hast du ja dann unterbunden in dem Fall, indem du sagst, stopp mal, das geht so nicht. Und da ist auf einmal was passiert, ja. Da ist auf einmal dann Lebendigkeit ins Spiel gekommen. Und da ist natürlich dann die Frage, wie präsentiere ich das, damit die Lebendigkeit auch ja einen Raum bekommt. Könnte es auch sein, du hättest gesagt, du, das interessiert mich gar nicht, du, ich habe auch jetzt einen Termin, ich muss gehen. Ich bezahle das meinetwegen, damit es auch schnell vorbei ist, das Essen, und dann gehe ich aber. Und wenn du aber sagst, hey, ich gebe dir jetzt diesen Raum, dass ich mich innerlich total neutralisiere, damit du sein darfst, was ich dahinter zeigen möchte, dann ist das ein großes Geschenk für die Beziehung und für die Lebendigkeit insgesamt, ja. Ich habe jetzt mal noch ein anderes Beispiel. Da habe ich unlängst bei einer Indianerin auf einem Festival eine innere Reise gemacht. Und neben mir lag ein Freund. Und wir lagen da jeder auf seiner Yogamatte. Und die innere Reise, die ging halt so vor sich hin und wurde so orchestriert von dieser Symphonie des Universums um uns herum, weil um das Zelt waren halt ganz viele Veranstaltungen noch. Meine inneren Bilder, die wurden wirklich so orchestriert von dem ganzen Außen. Und ein Detail dieses Orchesters war, dass zwei Menschen anscheinend LSD oder sowas genommen hatten. Und die hatten ganz krasse Lachanfälle. Und bei mir war dieser Lachanfall des im Außengeschehens wunderbar eingeflochten in mein inneres Kino, was da bei mir so ablief. Und ich hatte keine Notwendigkeit aufzustehen, nach außen zu gehen und die in die Schranken zu weisen, dass hier ein sensibler Vorgang innerhalb des Zeltes stattfindet und dass sie besser woanders hingehen sollten. Aber mein Nebenan hat das gespürt, dass er für die Gruppe etwas auszusprechen hat. Der ist aufgestanden, nach außen gegangen, hat ganz sachlich gesagt, dafür ist hier nicht der Raum. Geht bitte woanders hin, wo ihr nicht das Feld irritiert, ja, und verletzt. Das haben die dann sofort gemacht, die waren weg. Und ich habe bemerkt, mein inneres Kino konnte dann eine andere Wendung nehmen. Und das habe ich dieser Intervention dieses Freundes zu verdanken, dass er den Mumms hatte, aufzustehen und in der Situation das zu klären. Das haben wir dann auch im Nachhinein nochmal besprochen. Da gibt es halt so die Variante. Bei mir, ich fand, das war ein wichtiger Bestandteil, dieses Lachen meines inneren Kinos. Und ihn hat es aber gestört. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass es mich eigentlich auch in meinem inneren Kino tangiert hat. Ja, und ich habe aber gar nicht in Erwägung gezogen, die Sache zu klären, weil ich viel zu entspannt und gemütlich war. Und installiert lag ich da auf meiner Matte und ja. Und an dem Punkt hat mir das Leben schon gesagt, hey, guck mal, wo du alles Interventionsmöglichkeiten hast, um für eine allgemeine Ordnung zu sorgen. Und das fand ich ganz spannend. Und in Zeiten wie Corona, da gibt's ja eben auch wieder dieses Element der Zivilcourage. Und inwieweit sorge ich dafür, dass eine allgemeine Ordnung stattfinden darf? Ein Stück weit durch mich. Ja, und inwieweit ergebe ich mich diesem Zwang des nur nicht Auffallens und immer schön unauffällig bleiben? Ja, und ja, da ist man dann in solchen Zeiten herausgefordert. Und ja, ich denke, Freundschaften würden viel mehr Tiefe gewinnen, wenn man sich immer sagt, was man gerade sieht. Und dann nicht, um den anderen anzugreifen, sondern um mehr Lebendigkeit zu schaffen. Um mehr Lebendigkeit zu schaffen. Ich glaube, als deine Freundin mit dir da letzte Woche, das ausgesprochen hat.
Ja, vor 14 Tagen, genau. Ja.
Ich glaube da, auch wenn das sehr endgültig war, aber das hat erstmal für maximale Lebendigkeit in dir gesorgt, ja?
Absolut.
Ja.
Ja, da ging's. Also Michael spricht gerade an, so dass meine Freundin mir vor 14 Tagen gesagt hat, dass sie so dieses Zusammenleben von Frau und Mann nicht mehr will. Und so jetzt nach 14 Tagen kann ich sagen, dass meine Lebendigkeit sowas von stimuliert hat und unser Miteinander auf eine so tiefe neue Ebene bringen konnte, weil einfach die Schranken weg waren. Mhm. So, und du hast jetzt ganz charmant das nächste Riesenfass avisiert. So, für mich ist das ganze Thema der Anpassung, dass wir uns irgendwie passend machen, um das, was wir meinen, was wir an Ordnung vorfinden, es ist ja nur eine Meinung, wie die Ordnung gerade sein müsste, dass wir dort irgendwie mit kompatibel sind. Und uns nicht gestatten, quasi Gestalter dieser Ordnung zu sein, Schöpfer der Ordnung zu sein. Mhm. Und ich will auch noch ein völlig banales Beispiel beisteuern von vorgestern, was sehr ähnlich deinem Festivalbeispiel ist. Da waren meine Freundin und ich, also wir arbeiten zusammen, waren in einem Unternehmen, haben dann einen sehr, sehr genialen Tag gehabt, wo es so darum ging, wirklich authentisches Unternehmertum in ein wahrhaftiges Leitbild zu überführen. Und danach waren wir noch an einem sehr schönen See schwimmen. Und da begegnete mir so das Phänomen, was ich aktuell öfters draußen sehe, dass halt junge Leute irgendwie laut irgendwelchen komischen Musikkram hören. Und erstmal war so bei mir Tolerias, es ist da. Und ich war auf diesem wunderschönen See schwimmen, es ist ein total schönes Ambiente und ich merkte einfach, es stört die Qualität dieses Raumes. Und ich bin dann zielgerichtet auf die zugeschwommen rausgegangen und habe gesagt, hey, ich bitte euch, das leiser zu machen. So, und die haben gesagt, ach so, alles klar, okay, und haben sofort leiser gemacht. Und ich merkte einfach auch Verantwortung für einen Raum zu übernehmen und mir zu gestatten, da auch quasi der Störenfried zu sein, der Spießbürger, wo die Jungen sagen, oh, was für ein blöder alter Sack, so jetzt nervt er hier. So, sondern zu sagen, okay, über all diese Vorurteile, die ich selbst kreiere, setze ich mich hinweg und übernehme Verantwortung für die Reinheit des Raumes. Hm. So, und das mache ich nur für mich. Ist mir völlig egal, ob die anderen das jetzt richtig oder falsch finden, sondern das mache ich für mich.
Ja.
So, und dort finde ich, dass das ist was scheinbar so Einfaches und zugleich zutiefst Schöpferisches, weil das interessant ist, aus welcher Qualität mache ich es. Mache ich es aus der Qualität, ich bin total genervt und ich kack die jetzt an und sage, wieso müsst ihr immer so laut machen mit eurer scheiß Musik? Oder sage ich klar mein Bedürfnis, ich bitte euch leiser zu machen. Eine völlig andere Qualität, die ich da bringe.
Und also mir fällt sogar noch eine, also ich finde es großartig, was du machst, gemacht hast. So, wenn ich jetzt aus einer rein göttlichen Perspektive darauf schaue, hätte es noch mehr Kraft, wenn du gesagt hättest, nicht, dass ich das so mache, ja, ich will dich jetzt nicht irgendwie klein machen. Ich bin ja selber nicht so. Aber wenn man das aus einer rein göttlichen Perspektive betrachtet, könnte man sogar hinschwimmen und sagen, mach die Musik aus. Hm. Also nicht bitte, sondern das ist keine Frage.
Das ist eine ganz klare Ansage, ja.
Es ist eine Ansage, mach die Musik aus.
Ja.
Einfach ganz klar sein und sagen, mach die Musik aus. Und auch nicht diskutieren.
Ja.
Das reicht die Ansage, was sie dann damit wiederum machen, ist ja denen ihr Programm dann, ja. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Hieb. Ich habe mal auf einem Seminar genau so eine Situation gelernt. Da hat der Seminarleiter von jemand, da sollte jeder seinen wertvollsten Gegenstand vor sich hinlegen und der Seminarleiter ist so rumgegangen und hat sich den allerwertvollsten Gegenstand ausgesucht. Und es war in dem Fall von einer Frau, 50 Jahre, ein Goldring mit ihren Diamanten. Hat den genommen, ist damit weggegangen und hat sich dann vorne hingesetzt mit dem Goldring und hat den so genüsslich angeguckt, hat ihn dann in seine Hosentasche gesteckt und dann gesagt, der ist jetzt meine.
Cool.
Und das hatte so eine Kraft, das war auf einmal so eine verzweifelte Stimmung im ganzen Raum und eine Sprachlosigkeit und eine totale Machtlosigkeit. Und er hat gar nicht gesagt, so jetzt holt euch diesen Gegenstand wieder zurück, sondern hat einfach nichts gesagt. Und die Frau, die ist in Tränen ausgebrochen, ja, die war verzweifelt, weil dieser Gegenstand, sie hat dann angefangen, auf dieser Mitleidstour, das ist der Ring von meiner Großmutter und der ist jetzt weg. Den hat die mir einen Tag geschenkt, wo sie gestorben ist. Ja, so ging das in diesem Ton. Und das hat die anderen natürlich noch machtloser und noch betroffener gemacht. Ja? Und das war ganz schlimm. Und irgendwann hatte natürlich der Seminarleiter ein Erbarmen und hat so gesagt, ja, warum holst du dir den Gegenstand nicht zurück? Und da ist die Frau natürlich so vor Tor gegangen und hat sich vor ihm so hingestellt und hat die Hand aufgehalten in der Hoffnung, dass der Seminarleiter ihr den Goldring mit den Diamanten drin zurückgibt. Der Seminarleiter war aber ganz cool, hat keine Anstalten gemacht, hat ihn gar nichts gejuckt irgendwie. Was war damit überhaupt nicht tangiert von dieser gewaltvollen Gestik dieser Teilnehmerin? Und nach 5 Minuten des vergeblichen Dastehens und Handaufhaltens, auch erbarmungswürdig oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, hat der Seminarleiter gesagt, ja, geh einfach nochmal zurück auf deinen Platz. Wir gucken jetzt mal, dass dir die Gemeinschaft hilft. Ja. Und da hat er gesagt, okay, alle anderen, bitte, sorgt mal dafür, dass sie ihren Ring zurückbekommt. Da war wieder eine totale Betroffenheit, Hilflosigkeit und Machtlosigkeit vor allen Dingen im Raum zu spüren. Niemand hat was gesagt. Und irgendwann hat er gesagt, ja, warum sagt denn niemand etwas? Und niemand wusste, was er sagen soll. Und warum sagt er nicht einfach, dass ihr den Ring zurückhaben wollt? Und irgendwann hat sich jemand ein Herz gefasst und gesagt, gebt ihr bitte den Ring jetzt zurück. Und das hat wieder nichts gemacht mit dem Seminarleiter. Und war natürlich großes Entsetzen wieder im Raum. Und da hat er gefragt, warum nimmst du dieses Wort bitte? Ja, dieses Wort bitte macht dich einfach noch klein. Das lässt du die Möglichkeit zu, dass es bei dem anderen liegt, darüber zu entscheiden. Also bei dem, der den Diebstahl vorgenommen hat, zu entscheiden, ob das jetzt dran ist, zurückzugeben oder eben nicht. Und wenn du sagst, gib mir jetzt diesen Ring zurück, dann bekommst du einen klaren Befehl, eine Ansage und dann weißt du, du hast kein Recht gerade. Der andere, dem gehört das und du hast gerade Unrecht getan. Das ist also ganz mieses Karma, was du dir gerade auflädst. Und das war ein minimaler Unterschied, auf den die wenigsten aber im Ansatz wie du drauf gekommen bist, dass man sagt, hey, gib mir bitte das zurück oder bitte mach die Musik leiser. Aber wenn man dann noch steigert, hat man nochmal 50% mehr Ausbeute im Ergebnis. Ja, wie haben deine Jungs reagiert? Haben sie auf das bitte?
Ja, also die haben gesagt, hey, ja, ist gut und haben es leiser gemacht. Und es blieb auch die ganze Zeit leiser, wo ich dort war.
Ja. Ja, also so, da möchte
ich finde das gerade meine
möchte dir hiermit meine große Hochachtung aussprechen, dass du das gemacht hast. Ich finde, das passiert sehr oft, gerade in der spirituellen Szene, dass man dann so sagt, ja, wir müssen damit Shanti sein und alles darf sein und so weiter, bla bla, nix. Ja, also 2 Leute machen Musik und 1000 leiten darunter. Und das ist nicht dort der Raum. Da kann man in geschlossene Räume gehen, wo alle anderen nicht damit eben ausgesetzt sind. Ja, dieser und die Natur, ja, die leidet da nicht zuletzt darunter und übertragen unsere innere Natur. Ja. Ja, was hattest du da noch?
Was hatte ich noch? Was ich gerne sagen wollte, ein super cooles Beispiel, was du erzählt hast. Sehr, sehr anschaulich, sehr direkt. Und so, weil du das auch gerade mit der spirituellen Szene gesprochen hast, so, ich merke halt auch immer mehr, weil ich mich auch so diesem Weg sehr lange, sehr intensiv hingegeben habe, dass das auch eine wundervolle Vermeidungsstrategie ist, tatsächlich was in der Welt zu bewegen. So, ich bewege mich die ganze Zeit in so einer Sphäre von alles ist eins und ich verstehe alles und ich mache aber nichts. Ich übernehme für nichts Verantwortung, ich gehe für nichts in diese Welt und sage, okay, das ist das, wofür ich einstehe, wofür ich handle. Und das brauchst du aber. Weil es braucht die Verbindung. Es braucht die Verbindung des Spirits, des wahrhaftigen Seins mit dem konkreten menschlichen Handeln, mit dem Tun. Und das, was unsere Welt, finde ich, gerade so zerreißt, ist, dass so ein gewisser Teil so in diesem Spirit aus meiner Sicht ein bisschen abgleitet und der andere Teil halt nur in diesem Handeln gefangen ist, was halt nicht von dem Spirit beseelt ist. Und ich sehe ganz groß meine Aufgabe darin, diese beiden Welten immer wieder zusammenzuführen und so viele Brücken wie möglich zu bauen, die ganz viele Menschen für sich nutzen und wo ganz viele Menschen einfach merken, wie erfüllend, wie zutiefst lebendig und wie wirkungsvoll das ist. Genau diese Brücke zwischen Spirit und Menschsein permanent zu nutzen und jeden Tag aktiv zu beleben.
Oh ja. Ich glaube, das hatten wir sogar irgendwann mal als eine ganz eigene Podcast-Folge geplant in unserer ganzen Vorbereitungszeit, wo wir diese weltliche Ebene des Persönlichen, ja, und des Privaten so zusammenführt mit dem, was als Wesen in mir als Spiritualität bezeichnet wird, ja, dass man das zusammenführt, ja, und dass das eins werden darf. Und ich finde da über dieses Einsseins vielleicht noch mal eine kurze Anmerkung: Es ist nicht immer eins, ja. Also diese Leute, die da am Strand laut Musik machen, das ist nicht eins. Ja. Klar kann ich damit im Frieden sein. Das ist eine spirituelle Übung, ja. Aber wenn das Spektrum meiner Möglichkeiten es zulässt, dort das Einssein wieder zu erinnern durch diese Aussage, mach die Musik bitte leise oder mach die Musik leise, dann ist meine Aufgabe vollbracht. Ja? Und immer wenn man Aufgaben vollbringt, ja, wenn man diesen Impulsen, dieses Spektrum sozusagen ausschöpft, in dem man sich bewegen kann, dann ist das eine Brücke zum totalen Flow. Ja? Ich erlebe das, wenn ich im Wald Müll aufhebe zum Beispiel, dann bin ich total im Flow danach. Ja? Weil ich habe was gemacht. Wenn ich es nicht tue, dann ist irgendwie so eine gewisse Stagnation in mir. Ich komme nicht so richtig weiter innerlich. Ja? Und für dich war das bestimmt auch sehr, sehr energetisierend, denen zu sagen, hey, hoppla, hier läuft was nicht so richtig. Ja. Ich kann mich noch erinnern, für meinen Freund, der da neben mir im Zelt lag und diese innere Reise bei der Indianerin gemacht hat, der kam extrem müde und wie verkatert früh in das Zelt, wo ich ihn noch gefragt habe, Mann, wie geht's dir, wie hast du geschlafen? Ja. Und der war total energetisiert danach. Ja. Also da ist ganz viel Energie in ihn rein geschossen, wahrscheinlich durch das Erlebnis oder durch diese Ansage, die er da gemacht hat. Ja. Also Mut, diesen intuitiven Impulsen nachzugeben, das ist ein großer Aufruf, diese Podcast-Folge vermutlich hier.
Ja, stimmt. Das ist so unser absoluter Aufruf. So, guck einfach, was sich in dir zeigt und lebe das direkt aus. So, weil das ist ja so unmittelbar das Göttliche, was durch dich wirkt und was halt einfach in konkrete Schöpfung übersetzt werden will. Und der genau. Stau, die Unzufriedenheit, so die angesammelte, ungelebte Lebendigkeit entsteht ja nur, weil ich diesen Impulsen keinen Ausdruck gebe, die nicht materialisiere.
Ja.
Wow. Lieber Michael, ich würde sehr rasant zum Landeanflug ansetzen. So, heute mal ganz neu, auch dem Impuls folgend.
Ja, ich sehe den Flughafen schon. Es ist windstill und gute Sicht.
Gute Sicht, ja, sehr gute Sicht. Viel Weitblick. Ja.
Es ist Einsicht, könnte man sagen. Ja,
ja, es ist Einsicht, stimmt. Es ist Einsicht, wohl wahr.
In aller Demut und Unbescheidenheit, ja.
Es ist mal wieder Einsicht geschehen, ja.
Schön, vielen Dank.
Und ja, danke.
Vielen Dank an alle Zuhörer. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Oh ja. Bis zum nächsten.
Adios.
Adios.